Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo Dennis, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's gut. Ich habe heute schon einiges erledigt, obwohl wir noch relativ früh aufnehmen. Deshalb, ja, geschäftiger Sonntag.
Cool, Angeber.
Naja, ich habe in erster Linie gebacken und den Hühnern Futter rausgebracht. Aber das ist für einen Sonntagvormittag, finde ich, schon ganz okay.
Finde ich auch. Ich bin quasi aus dem Bett gefallen. Ich habe mich noch geschminkt und ich sitze nicht im Schlafi hier.
Ja. Ja, ich auch unter
anderem. Ich bin schon stolz.
Das kann ich auch zu meinen. Ich hab nicht ich mein auch Schlafshirt noch angezogen. An.
Ja. Ja, sehr gut. Okay. So, wir haben ein Thema uns überlegt. Unser Thema ist die Frage, was ist eigentlich Schreibberatung?
Das dachten wir, ist für Folge, warte, lass mich kurz zählen, Folge 74 des Podcasts vielleicht ein ganz gutes Thema.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir da nicht schon mal drüber gesprochen haben, ehrlich gesagt. Macht nichts, weil kann man auch häufiger drüber sprechen, glaube ich. Und da sind ja auch inzwischen Leute dazugekommen. Und ich finde die Frage selbst auch immer wieder spannend. Vor 13 Jahren habe ich die Schreibberatungsausbildung angefangen. Und letztens hat mich jemand gefragt, was ist denn Schreibberatung? Und es passiert mir dann immer, dass ich ganz kurz ins Stolpern komme. Und das ist mein Aufhänger für die Frage, was ist eigentlich Schreibberatung?
Ja, wir werden es auch oft gefragt, auch im Schreibzentrum immer noch. Ich glaube, wir haben auch immer noch nicht unseren FAQ dazu auf der Webseite, weil wir den irgendwie jetzt schon zum 10. Mal überarbeiten. Was schon zeigt, dass das gar nicht so trivial zu beantworten ist, eventuell.
Nee, es gibt ja, kann ja auch mehrere Antworten geben, größere Antworten und kleinere Antworten und eventuell sogar kontextspezifische Antworten. Was ist denn die Antwort, die du gibst, wenn du so nebenbei quasi, was ist dein Elevator-Pitch quasi? Also was sagst du schnell, wenn dich jemand auf einem, keine Ahnung, du sitzt, bist bei der Uni und ihr habt irgendwie so eine Feier von irgendwas und verschiedene Departments und keine Ahnung, kommen zusammen und jemand, ja, keine Ahnung, was ist denn Schreibberatung, was macht denn ihr da?
Also gerade im Uni-Kontext pitch ich es dann, ja, Elevator-Pitch wäre, dass ich sage, das ist, wir geben Hilfe zur Selbsthilfe für Schreibende, was gerade im Uni-Kontext natürlich wichtig ist, weil man nicht einfach sagen möchte, man möchte nicht die Idee aufkommen lassen, dass wir Texte korrigieren. Genau, also Hilfe zur Selbsthilfe für Schreiben im weitesten Sinne dieses Begriffes, also quasi alle Phasen des Schreibprozesses und eben nicht nur das Schreiben. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, viele stellen sich bei einer Schreibberatung halt tatsächlich das eigentliche Schreiben vor. Darum geht es ja auch ganz oft, aber eben nicht nur. Und halt, genau, dass wir sagen, wir möchten den Kompetenzerwerb von Leuten steigern, die zu uns kommen, um sie zu besseren Schreibenden zu machen. Das ist so das übergeordnete Ziel. Aber gleichzeitig, wenn Leute fragen, hey, kann ich mit einem ganz konkreten Text zu euch kommen, dann würde ich den Pitch verändern und sagen, ja klar, kannst du. Dann arbeiten wir daran, dass wir diesen Text besser machen.
Das sind ja auch letztlich Skills, also Fähigkeiten, sich selbst zu helfen. Wenn du an einem Text kannst du ja auch erarbeiten, wie du das für andere Texte anders machen kannst.
Genau. Aber wenn Leute irgendwie sich halt melden mit, ich brauche dringend Hilfe bei diesem einen konkreten Text, dann wäre das halt quasi mein Lead-In. Und also wenn die dann auch noch fragen würden, kann ich damit in eine Schreibberatung kommen, dann würde ich da nicht anfangen mit, ja, in der Schreibberatung wollen wir in erster Linie deinen Kompetenzerwerb steigern so weiter. Sondern dann würde ich halt sagen, ja klar, komm mit dem Text vorbei und wir gucken uns den Text an. Und dass das den Kompetenzerwerb idealerweise steigert, braucht man in dem Fall ja eigentlich gar nicht dazu erzählen, weil kriegen kann man die Person ja schon, dass man sagt, wir machen jetzt konkret diesen Text besser. Aber wenn ich mit Lehrenden rede zum Beispiel und ich möchte, dass die deren Studierende in unsere Schreibberatung schicken, dann würde ich natürlich den Elevator-Pitch mit Kompetenzerwerb und wir machen die zu besseren Schreibenden bringen. Und beides ist wahr, idealerweise.
Ich sag oft auch was über Schreibprozesse schon, dass es also auch darum geht, aber ich finde deinen Satz richtig gut, es geht darum, Menschen zu besseren Schreibenden zu machen, wobei besser immer so eine Frage ist, was ist denn eigentlich besser?
Ja, deshalb ich glaube, also, im Unikontext würde ich dann auch immer sagen, kompetentere Schreibende.
Kompetentere Schreibende, genau. Leichter schreiben, kompetentere Schreibende finde ich auch gut, ja. Dass ich dann auch, ich sag aber schnell auch was über Schreibprozesse und dass es ja verschiedene Wege gibt und dass wir oft festhängen beim Schreiben und zu gucken, wie kann es leichter gehen, wie kann es anders gehen. Und es kann aber auch um sowas gehen wie, was zeichnet denn lesbare Texte aus?
Genau, ja. Das dann so ein bisschen auch direkt die Frage so, arbeitest du bei Schreibberatung dann auch schnell mit einer Negativdefinition, also was es nicht ist in deinem Elevator-Pitch oder kommt das ein bisschen später?
Das, kommt das überhaupt bei mir?
Also ich meine, gut, du machst ja auch freiberuflich nochmal so ein bisschen, du hast ja nochmal andere Grenzen, also zum Beispiel so, wir dürften ja nicht korrigieren und deshalb sagen wir das halt quasi, wir sagen das direkt von vornherein, dass wir sagen, das hier ist kein Korrektorat, ihr könnt nicht einfach euren Text einschicken und kriegt ihn von uns mit ganz vielen Anmerkungen zurück und dann gibt's gar kein Gespräch, so, das ist bei uns schon quasi im Pitch mit drin.
Das haben wir in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit auch gesagt. Ganz am Anfang mit drin. Das sage ich hier bei manchen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie die Leute dann auf mich zukommen und in welchem Kontext. Ich hatte mal einen Anruf von einer Klientin ganz am Anfang, so ein Erstkontakt. Dann hat die Person gesagt, was sie von mir möchte. Und dann habe ich gesagt gleich, okay, ich mache kein Korrektorat oder Lektorat. Wir können gucken, wie du das, wir können es auch in dem Fall, geht es um ein gemeinsames Überarbeiten, das können wir machen. Und ich habe auch meine Kompetenzgrenzen. Ne? Ich bin keine Lektorin, so sehe ich mich auch nicht. Ich habe immer mal wieder überlegt, ob das nicht eine Weiterbildung ist, die ich spannend fände und mehr in die Richtung zu gehen. So, und jetzt gerade ist es nicht. Und ich finde das total spannend, weil es ja auch in unserem Feld einige gibt, die, ja, Nina Lücke zum Beispiel hat das auch draufstehen, dass sie auch freie Lektorin ist. Ich weiß, dass es Carmen Preisinger, die auch freiberuflich ist, sie hat auch draufstehen, die macht ja auch Lektorat und auch Korrektorat, auch für Sammelbände und so.
Ja, ja.
Ich glaube, dass Barbara Lux das auch ist. Also es gibt wirklich einige, die aus diesem Bereich kommen. Kerstin Minnig von den Freiberuflerinnen auch. Also es gibt wirklich einige Freiberuflerinnen, die aus diesem Lektorats- und Korrektoratsbereich kommen. Und da finde ich total spannend, wie funktioniert dann die Abgrenzung zur Schreibberatung? Und brauchst es die überhaupt in der Freiberuflichkeit? Markierst du die wörtlich? Wie ist es?
Spannender Punkt, das wäre nämlich genau das, wo ich mir denken würde, so ein Korrektorat oder ein Lektorat würde ich tendenziell erstmal als etwas anderes ansehen als eine Schreibberatung. Das liegt aber sicherlich halt auch an meiner eigenen Definition von Schreibberatung, weil ich das halt nicht mache und weil ich sehr non-direktiv arbeite. Jetzt ist es ja aber natürlich nicht so, dass zum Beispiel gerade Lektorate einem vorgeben, was man zu verändern hat. Das wäre ein Korrektorat. Ein Korrektorat ist ja wirklich einfach hier, das da ändern, hier ist ein Grammatikfehler, hier ist das falsche Wort und so weiter. Und ein Lektorat ist ja eigentlich auch so auf Vorschlagsbasis, also so wie man es kennt. Und das ist schon deutlich näher dran an einer Schreibberatung. Aber je nachdem, wie die Schreibberatung ausgerichtet ist, ist es halt auch nochmal was anderes.
Was ist denn für dich Schreibberatung?
Schreibberatung ist für mich, glaube ich, also das Genuine daran ist tatsächlich, mehr über das Schreiben zu sprechen, als über den eigentlichen Text, idealerweise. Oder häufig, nicht idealerweise, es stimmt nicht. Ich habe natürlich auch viele Schreibberatungen, wo es um den Text geht. Aber wenn ich so mal durchgehe und einfach mal so auf meine eigene Jahresstatistik gucke, dann habe ich häufiger Schreibberatungen, in denen es gar nicht konkret um den Text geht, sondern in dem es um das Schreiben geht. Und das würde ich, ohne dass ich jetzt selbst schon mal, also dass ich groß in Lektoratsprozesse eingebunden war, also einmal, als ich selbst bei dem Herausgeberband mitgearbeitet habe, aber so, also beim Lektorat geht es um den Text als solchen. Und bei der Schreibberatung kann es darüber hinaus und davorstehend um das Schreiben gehen.
Das ist ja auch dieser Punkt von Schreibberatung ist zumindest in meiner Definition und glaube ich glaube, das sehen wir eigentlich. Ich glaube, das ist auch was, worauf wir uns einigen, dass dieses, dass es eher um den Prozess geht. Es ist eben nicht produktorientiert, sondern prozessorientiert.
Es kann produktorientiert als so ein Nebeneffekt sein, wenn halt quasi man sagt, okay, dieses Produkt ist das Ziel der Schreibberatung. Und das ist zum Beispiel bei mir häufig der Fall. Also ich habe sehr selten, natürlich. Ich habe super selten Leute, die in der Beratung sind und sagen, ich möchte jetzt einfach mal so über mein Schreiben reden, ohne einen konkreten Anlass. Kommt auch vor, aber selten. Der konkrete Anlass ist ja eigentlich immer das Textprodukt. Aber der Beratungsgegenstand ist meistens der Prozess, genau, eben, also der Weg hin zum Textprodukt. Und das Textprodukt entsteht so ein bisschen nebenher, idealerweise.
Es ist ja auch eine Sache, oder? Wenn das für die Menschen, die kommen, ist so ein der Anlass, ein Textprodukt zu erstellen. Und dennoch kann doch in der Beratung, würde ich jetzt sagen, unser Fokus auf dem Prozess sein. Also auch, wenn du sozusagen, okay, ja, ich verstehe, dein Anlass ist, du willst ein gutes Produkt schaffen und ich fokussiere trotzdem, ich weiß, dass mein Fokus auf dem Prozess liegt.
Genau, also so, und das ist, ich glaube, das meinte ich am Anfang mit, wenn jetzt eine Person zu mir kommt und sagt, ich muss jetzt einfach diese Hausarbeit bestehen, dann labere ich die nicht großartig voll mit irgendwie Kompetenzerwerb und Prozess und sowas, dann gucken wir halt auf den Text, aber ich steuere das Gespräch halt natürlich so, dass es letztlich um den Prozess geht, ganz oft. Und manchmal, klar, wenn die Leute jetzt einfach sagen, ich habe den Text eigentlich schon geschrieben, ich möchte jetzt einfach nur noch mal ein Feedback aus einer überfachlichen, neutralen Sicht, dann ist das natürlich auch eine deutlich textorientiertere Beratung. Also das ist klar, so. Aber das sind dann meistens die Beratungen, die dann irgendwie nach 1 bis 2 Terminen auch wieder vorbei sind. Sobald eine Beratung relativ regelmäßig stattfindet, über mehrere Termine hinweg, würde ich sagen, geht sie deutlich stärker in die prozessorientierte Richtung, auf jeden Fall.
Du hast ja gesagt, dieses Non-Direktive ist wichtig.
In meinem Beratungskontext halt, also so in vielen, ja, aber das ist ja nicht die einzige Art, aber genau.
Wie gelingt es dir, das Non-Direktive zu halten, auch wenn du auf Texte guckst? Oder gibt es überhaupt bei dir einen Bereich, wo du merkst, okay, Non-Direktivität ist zwar das, was hier drüber steht, und manchmal fällt es mir schwer, das einzuhalten. Wie ist das für dich mit Nicht-Direktivität?
Teilweise
schwierig. Und ist das ein Fachwort, was wir erklären müssen?
Ah ja. Ich glaube, wir haben schon oft, ja, vielleicht noch mal ganz kurz, also wir haben schon oft darüber gesprochen, deshalb sorry an alle, für die das jetzt eine Wiederholung ist, aber für alle, die neu dabei sind, non-direktiv, also eine non-direktive Beratung bedeutet, dass in einer Beratung wir als die ratgebenden Personen, so rum, den ratsuchenden Personen nicht einfach vorschreiben, was sie zu machen haben, sondern dass wir in erster Linie möchten, dass die Leute selbst mit unserer Hilfe auf eine Lösung kommen, damit diese dann auch internalisiert werden kann, damit die Leute auch dann dahinter stehen können und damit das halt aus ihnen selbst herauskommt. Das ist schwierig und tricky, weil wir sind ja die Experten in dieser Situation und die Person, die uns gegenüber sitzt, empfindet sich oft nicht als Expertin oder Experte und wir müssen sie so ein bisschen dahin bringen, dass wir sagen, naja, du bist, ganz oft ist es so mit, du bist Experte für die Inhalte, wir sind Experten für den Text und gemeinsam finden wir da irgendwie eine gute Lösung. Und
Ja, nee, ich notiere mir das mal einmal, meinen Gedanken, weil sonst kommen wir jetzt von dem Nicht-Direktiven weg und dazu habe ich ja eben die Frage gestellt und ich dachte kurz, jetzt wollte ich sie direkt einwerfen, aber ich möchte das einmal notieren.
Ja, okay. Genau, und Non-Direktivität zu halten ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so typische Beratungspraxen wie öffnende Fragen stellen, nicht, also generell erstmal viele Fragen stellen, herausfinden, was die ratsuchende Person eigentlich möchte, wo ihre Kompetenzen liegen, wo eventuell Leerstellen sind, die man dann besprechen muss und halt der Person helfen, selbst auf die richtige Antwort zu kommen, statt ganz platt gesagt jetzt sowas zu sagen wie, ja, stell einfach die Gliederung hier so und so um, schreib da am Ende nochmal 2 Absätze extra und dann passt das schon so. Und hier hast du noch eine Liste mit häufigen Rechtschreibfehlern, die mir aufgefallen sind. Das wäre deutlich direktiver. Und jetzt auf deine Frage. Deine Frage war, wie kriege ich das
gehalten? Struggles du das mal? Struggles du, genau. Und ja, wie löst du das, wenn du damit strugglest?
Ich struggle eigentlich ständig damit. Gerade wenn Leute halt wirklich dann mit einem Text kommen und wirklich sagen so, naja, okay, also man vor allem, wenn man einen Leseeindruck abgeben soll. Wenn man wirklich ganz klar nur über Schreibstrategien redet, fällt es mir leichter. Weil da habe ich es inzwischen so mantraartig drin, dass ich sagen kann, ja, weiß ich nicht, ich kann dir da nicht das Richtige sagen. So, wir müssen wirklich einfach rausfinden, was für dich am besten ist, weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich einen Leseeindruck geben soll, fällt es mir deutlich schwerer, weil natürlich habe ich einen Leseeindruck. Also ich stehe nicht neutral gegenüber dem Text, den ich da gerade lese, und dann kommt es mir manchmal auch irgendwie ein bisschen blöd vor, sowas zu sagen wie, also jetzt, wenn man so überspitzt non-direktiv macht, dass ich dann so als Leseeindruck sage so, ja, also erstmal würde ich dich fragen, wie gefällt dir denn der Text? Weil das ist nicht das, warum die Person, die Person kommt ja zu mir, damit ich sage, wie mir der Text gefällt und was mir daran auffällt und was nicht. Und ich habe dann teilweise schon auf der Formulierungsebene Probleme damit, dann halt wirklich das so zu verpacken, dass ich nicht wirklich sage mit, sorry, aber hier an der Stelle habe ich es nicht verstanden und so. Also dann nicht doch irgendwie qua meinem Expertenstatus irgendwie das Gespräch eindeutig in eine Richtung zu lenken und dann halt gegebenenfalls auch schon so Lösungsansätze gleich mitzuformulieren. Also zu sagen, hier die Stelle habe ich nicht verstanden, da spricht ja erstmal noch gar nichts dagegen. Aber wenn ich dann merke, die Person sieht auch diese Stelle schon als Problem und wir dann irgendwie nicht weiterkommen mit, ja, wie würdest du denn das lösen? Und die Person mir zurückspiegelt, ja, genau deswegen bin ich hier, ich habe keine Ahnung, wie ich das löse. Dann an so einem Punkt fällt es mir schwer, wirklich klassisch non-direktiv zu bleiben, weil ich dann doch irgendwie immer recht schnell anfange und sage, no, gibt's verschiedene Möglichkeiten. Hier sind gängige Gliederungsmodelle und guck mal, wenn du das dahin schiebst, dann weiß ich nicht, dann mache ich so eine Pseudo-Frage am Ende, dass ich dann sowas frage wie, hättest du nicht das Gefühl, dass das dann besser angeordnet ist? Aber das ist ja schon eine sehr leitende Frage, weil in dem Moment bin ich der Experte und es fällt den Leuten super schwer, nachdem ich sowas vorgeschlagen habe, dann zu sagen, nee, sorry, finde ich eigentlich Quatsch. Also damit lenke ich ja fast schon die Antwort in so eine Richtung, dass die Leute einfach nicken und sagen, ja, ja, mache ich so. Und halt eventuell gar nicht großartig darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also damit tue ich mich schwer, ja.
Welche Rolle spielen denn psychoedukative Elemente in deinem Beratungssetting? Oder überhaupt, Psycho würde ich, glaube ich, eingrenzen, jetzt mal in Klammern, oder überhaupt edukative Elemente, weil gerade im Uni-Kontext, also bei dir, du arbeitest ja im Uni-Kontext, andere Schreibberatende arbeiten ja, keine Ahnung, im unternehmensberaterischen Unternehmenskommunikationskontext oder im, ne, wo auch immer. Und es gibt ja Punkte sozusagen, da würde ich jetzt sagen, von meinem Verständnis, da wollen wir drauf hin, beispielsweise in der Uni werden es dann Zitationskonventionen.
Ja. Ich betone, dass sie wichtig sind und oft schiebe ich den schwarzen Peter in die Fächer weiter. Gerade mit so Zitationskonventionen ist es natürlich sehr, sehr einfach, weil ich mich dann da so ein bisschen rausreden kann und sagen kann, naja, ich kann dir nicht sagen, in welchem Zitationsstil du zitieren musst, weil hier in der Uni gibt's 800 verschiedene und das Fach ist meistens nicht besonders gut darin, einen eindeutigen zu geben, also so ein Fall. Man muss halt auch immer ein bisschen aufpassen. Also genau, das ist so fachübergreifende Beratung, wenn man jetzt halt nicht ganz speziell Fachberaterin oder Fachberater ist, dass man ja auch wirklich ein bisschen aufpassen muss mit so und so wird das gemacht, also mit so Aussagen, weil das eventuell sein kann, dass das in dem Fach, das man selbst nicht kennt, nicht so gemacht wird. Also zum Beispiel so, ich habe Germanistik studiert, aber ich habe Germanistik nicht an der Uni Tübingen studiert, an der ich jetzt berate. Und ich habe im Endeffekt gar nicht so viel zu tun mit der Germanistik in der Uni Tübingen. Das heißt, ich weiß nicht genau, nach was für Konventionen die einen gescheiten Text schreiben. Und das ist auch das Wichtige der non-direktiven Beratung. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich das nicht dem Text als Stempel aufdrücken. So, das wäre irgendwie meine Kompetenzen überschreitend, weil ich damit auch in den Text eingreifen würde, auf eine Art und Weise, dass ich anfange, ihn zu überarbeiten, statt dass ich der Person die Möglichkeit gebe, ihn zu überarbeiten.
Das heißt, für dich gehören in eine non-direktive Beratung auch keine edukativen, also keine erklärenden Elemente, sowas wie, genau, mir ist vorhin sowas eingefallen wie, oft werden Texte strukturiert vom offenen, was wir schon mal gesagt haben, ne, vom so vom weiteren in spezifischere, dass du am Anfang eine Frage aufmachst, darauf hinaus arbeitest, die zu beantworten, die dann zu beantworten und das dann zusammenzufassen. Ist das für dich schon ein Ausschluss bei nicht direktiver Beratung?
Nee, tatsächlich nicht, aber genau, also ich glaube, die edukativen Elemente müssen streng schreibdidaktisch sein, also wirklich so fachübergreifende Schreibregeln. Also halt genau eben so, wie sieht nicht, also zum Beispiel, ja, das, wenn ich Leute habe, die aus den Sozialwissenschaften kommen zum Beispiel oder generell Leute, die empirisch arbeiten, dann gehe ich sehr, sehr oft an irgendeinem Punkt dieser Schreibberatung mit denen so Standardgliederungen für empirische wissenschaftliche Texte durch. Anhand eines Lehrbuchs, also das ist ganz eindeutig ein edukatives Element. Was ich aber nicht mache, weil das ist letztlich so, das betone ich dann halt auch immer so, Schreibberatung lässt ja die Verantwortung über den Text allein in der Hand der ratsuchenden Personen. Was zum Beispiel auch ein Unterschied wäre, zum Beispiel, wenn man jetzt als Autorin oder Autor mit einer Lektorin oder einem Lektor in einem Verlag zusammenarbeitet. Da liegt die Verantwortung für den Text am Ende nicht hundertprozentig bei der Autorin oder dem Autor, sondern das Lektorat hat die Möglichkeit, glaube ich, in bestimmten Fällen die halt auch zu überstimmen, weil die halt auch sagen so von wegen so, sorry, der Text muss noch um 10 Seiten gekürzt werden für den Druck oder sowas in der Art. Das haben wir in der Schreibberatung ja in der Regel nicht. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch so, Beispiel, edukatives Element, gründliche Recherche. Wenn mich zum Beispiel Leute, ganz häufig verhandelt das Thema so, Leute fragen, naja gut, ich habe jetzt hier so ein Zusammenfassungsbuch und da steht sehr, sehr viel drin zu einer Quelle, die ich selbst nicht gelesen habe, aber so, ich würde das gerne benutzen. Darf ich das denn? Dann erkläre ich denen, dass ich sage so, eigentlich, also dann erkläre ich denen quasi die Regel guter wissenschaftlicher Praxis, dass ich dann sage, naja, eigentlich nicht. Also eigentlich bist du aufgefordert, diese Primärquelle zu suchen, um zu überprüfen, dass du sie hier in diesem Buch, was du da vorliegen hast, dass sie da richtig verwendet wurde. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann machst du das auch. Weil wenn du es falsch zitierst und falsch übernimmst, dann ist es trotzdem dein Fehler, weil du nicht gründlich genug gearbeitet hast. Da hört es dann aber auch auf. Also wenn ich dann in einer Folgeberatung merke, dass die Person diese Quelle nicht verändert hat und immer noch nach dem Zusammenfassungsbuch zitiert, dann denke ich mir halt so, ja, ist halt dein Ding, ne? Also so im Sinne von, kannst du ja versuchen, kommt auch oft durch. Also ist dann halt ein Bluff, du tust so, als hättest du die Quelle gelesen und verlässt dich darauf, dass die Sekundärquelle, aus der du das hast, das richtig genommen hat. Also die Leute geben dann trotzdem die Primärquelle an und tun halt so, als hätten sie gelesen, haben sie aber nicht. Das ist so, ich weise die Leute einmal drauf hin, ich weise die Leute zweimal drauf hin, maximal. Und wenn ich dann merke, okay, die haben kein Interesse, das abzuändern, dann habe ich es ihnen halt erklärt und dann ist es denen ihr Ding. Und dann bin ich halt so, ja, okay, dann mach halt so, ne? Also deine Sache. Du weißt, wo das Risiko liegt, darüber haben wir gesprochen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn die Leute sagen, ey, habe ich jetzt keine Zeit mehr für. So im Sinne von, weiß ich nicht, ich muss den Text in 3 Tagen abgeben, ich habe dringendere Baustellen, als diese Quelle jetzt nochmal original zu recherchieren, ist ein Risiko, das ich eingehen muss.
Ich würde sagen, dass es durchaus auch tatsächlich psychoedukative Elemente haben kann. Und zwar ist ja ein psychoedukatives Element in Beratung Normalisierung. Das heißt, sowas wie zu sagen, anderen fällt es auch schwer oder viele Leute kommen mit dem Thema oder habe ich schon mal gehört von anderen, um sozusagen die erstmal zu sagen, ey, du bist nicht die einzige Person, die jetzt mit dem Schreiben struggelt, ne?
Ja.
Und da ist eben ein psychoedukatives Element, die es in Beratung ganz oft verwendet wird, eben Normalisierung. Und ich finde, das passt auch in Schreibberatung durchaus gut rein.
Definitiv. Machst du das oft, Normalisierung?
Ja.
Okay. Hast du immer das Gefühl, dass Leuten das hilft?
Nein. Und dann mache ich es auch oft nicht. Also das ist so, es gibt Menschen, die in Schreibberatung eher ja. Also in Schreibberatung doch. Da ist es so dieses gerade, ey, Schreiben ist schwer oder kann schwer sein und es gibt schwierige Teile beim Schreiben und mit dem und dem Thema kommen viele Leute. Ja, da habe ich das Gefühl, dass es Menschen hilft und da hatte ich auch noch keinen Fall, für das das für Menschen schwierig sein könnte, da zu normalisieren. Mhm. Was, wenn es eher in therapeutische Bereiche geht, wie, also eher, ne, in sowas wie, wenn Menschen mit bestimmten, die sagen, es gibt zum Beispiel Menschen, das ist ja gerade auch, finde ich, größer werdend, dieses, ich habe die und die Diagnose. Ah, das könnte ich auch an mir selber festmachen. Pass auf, wenn ich jetzt in eine Beratung käme und sage, ich habe eine Sehbehinderung und mir würde jetzt jemand sagen, ja, für andere Menschen fällt es auch schwer, das zu sehen, dann fände ich das, dann würde ich mich nicht gesehen fühlen. Und das habe ich auch oft mit Ratsuchenden, ne? Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich habe das und das fällt mir schwer, weil beispielsweise ich habe eine ADHS-Diagnostik oder so, dann ist es an mir, das hinzunehmen und zu gucken, okay, was bedeutet das für dich? Diese ADHS-Diagnostik beispielsweise. Mhm. Für mich ist in Beratung total wichtig, und da ist es eben relativ egal, ob es um Schreibberatung geht oder um irgendeine andere Beratung, aber vor allem auch in Schreibberatung, und es ist mir wichtig, das hier auch nochmal zu sagen, weil ich ja gesagt habe, auch wenn Menschen mit einem Anlass kommen, können wir ja einen anderen Fokus haben. Aber für mich ist es total wichtig, den Auftrag zu klären und zu gucken, okay, was ist wichtig für diese Person?
Ja.
Und daran auch zu arbeiten, immer wieder. Mhm. Und es auch nachzuarbeiten, ne? Dann wieder zu fragen, okay, wenn das heute gut läuft, was ist denn das Ergebnis?
Ja, ich glaube, das ist gerade super wichtig, also auch so Auftragsklärung normalisieren, weil Beratung, Schreibberatung ja immer noch mit Stigma verbunden ist.
Ja.
Also, dass viele Leute, die eine Schreibberatung wahrnehmen, Angst davor haben, weil sie denken, okay, sie schaffen jetzt etwas nicht von alleine, was sie eigentlich alleine schaffen müssten. Sei es im beruflichen, im privaten, kreativen, journalistischen, universitären Kontext, haben wir immer wieder. Und da ist es total wichtig zu normalisieren und quasi auch so eine Menge aufzumachen, dass man dann wirklich einfach mal sagt, okay, so, du bist nicht die einzige Person, die hier rumsitzt, sonst hätten wir keine Jobs. Du bist nicht die einzige Person mit diesen Problemen. So, aber gleichzeitig die Leute trotzdem ernst nehmen. Deshalb hatte ich eben gefragt, mit hilft das immer? Weil ich immer das Gefühl habe, so, wenn ich Leuten sage, so, ach naja, okay, das Problem, was du hast, das haben ganz viele Leute.
Mhm.
Das hilft den Personen ja nichts, weil die Personen dann ja irgendwie sagen so, ah, ja, schön, aber also trotzdem hab ja für mich gerade nur ich es. Also so, das, ich muss es ja trotzdem für mich loswerden. Da ist die Aussage, mhm, damit kämpfen ganz viele Leute, erstmal nur bedingt hilfreich, was das konkrete Problemlösen angeht.
Ja, und gleichzeitig kann das aber auch ein Zugehörigkeitsding sein, ne? Und du bist nicht die Einzige, die Person, also die beispielsweise, was könnte denn das für ein Problem sein? Was fällt dir gerade ein?
So Zeitmanagement ist ja ganz oft
ein Problem. Genau, du bist nicht die einzige Person, die ein Thema mit Zeitmanagement hat. Und dann zu gucken, okay, aber darüber können wir doch auch was total Spannendes aufmachen, was für uns in der Schreibberatung oder zumindest für mich und ich glaube auch für dich richtig ist, haben wir hier schon oft drüber gesprochen, über Schreiben sprechen. Und das kann ja auch bei Zeitmanagement etwas sein. So, hast du mit anderen Menschen darüber gesprochen? Zum Beispiel habe ich eine gute Freundin, von der ich immer dachte, dass die mega perfekt organisiert ist und dass das ihr alles ganz, ganz leicht fällt. Und irgendwann habe ich sie gefragt, wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Weil du das doch alles so toll hinkriegst. Und so, what? Ich krieg das überhaupt nicht toll hin. So. Und dieses darüber einladen, zu gucken, ey, entweder, das ist natürlich auch personenspezifisch. Manche Menschen, wenn du das Gefühl hast, dass sie darüber sich nicht gesehen werden könnten, könntest du ja auch sowas fragen wie, kannst du dir vorstellen, dass es auch anderen Menschen schwerfällt? Oder was wäre, wenn du nicht die einzige Person damit wärst oder so, ne?
Ja.
Also.
Mhm. Aber das ist.
Oder wie das leicht fällt es den Menschen in deinem Umfeld?
Ja, das ist total spannend, was auch nochmal so ein Ding von Beratung ist. Schreibberatung ist ja in fast allen Fällen, ich würde auch fast sagen, alle, die hier zuhören und professionell in diesem Bereich arbeiten, Schreibberatung ist vertraulich, aus guten Gründen. Das ist ein Beratungsangebot, wie viele andere vertrauliche Beratungsangebote. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, weil ich mache das auch oft, ich sage auch oft so dieses, ja, je mehr meine Leute mit irgendwie anderen Studierenden oder mit ihren Kolleginnen und Kollegen über ihr Schreiben reden und auch über ihre Probleme reden, umso besser und umso offener ist das alles toll, toll. Mhm. Faktisch macht das kaum jemand und die Leute, und ich kann verstehen, warum die das nicht machen, weil in der Schreibberatung sitzen die ja in einem vertraulich geschlossenen Raum. Da ist dann, da kommen so diese FAQs ran mit, ja, Schreibberatung, nichts, was gesagt wird, verlässt diesen Raum und hier kann über alle Probleme gesprochen werden und so. Und das ist eine riesige Hürde, aus diesem vertraulichen Raum, in dem man dann über sowas vielleicht sprechen kann, nach draußen zu gehen und gerade jetzt in meinem Fall, wo ich häufig Promovierende berate, dann in den Kolleginnen- und Kollegenkreis zu gehen und zu sagen, hey Leute, bei mir läuft's übrigens richtig scheiße, bei euch ja vielleicht auch, wollen wir mal drüber reden? Und das ist halt so in einem universitären System, in dem man weiß, von 3 Doktoranden bleibt maximal eine Person übrig am Ende, und die anderen werden hier keine Jobs kriegen, ist das super schwierig. Und teilweise ist das ja selbst in den Studienfächern mit den Studierenden schon so, dass die auch schon so eine empfundene Konkurrenzsituation haben, in manchen Fächern zumindest. Oder wo es dann zum Beispiel um Masterplätze geht. Also so. Und deshalb, also das frage ich mich manchmal so, ist das so, dieses, also ich stimme dir total zu, Schreibberatung sollte idealerweise Leuten ermöglichen und sie dafür öffnen, über ihr Schreiben zu reden. Offen, öffentlich. Es passiert faktisch nicht sonderlich häufig.
Na, die können ja auch erstmal in diesem Rahmen der Schreibberatung. Das kann auch Schreibberatung sein, finde ich. Das ist auch eine Definition von Schreibberatung. Ist einfach ein Raum, in dem wir darüber reden können. Was ist denn Schreiben? Welche Schreibprozesse gibt es? Und du kannst hier sagen, dass es dir schwerfällt. Und Promotion ist nochmal ein extra schwerer Raum, weil du ja eigentlich schon Expertin bist. Das ist wie, ich auf LinkedIn ja mal diesen Beitrag veröffentlicht habe, wo ich geschrieben habe, darf ich als Schreibberaterin sagen, dass mir Schreiben schwerfällt? Und ich wieder gerade in einem Kontext bin, in dem ich erlebe, dass ich sage, ich bin eine Schreibberaterin und das finde ich total spannend und zwar auch ein Anlass für mich, hier heute darüber zu sprechen, weil ich erlebe gerade, dass dadurch, dass ich sage, ich bin eine Schreibberaterin, wird an mich heran, also fühle ich an mich herangetragen, dass ich ja besonders toll schreiben können muss oder mir ja Schreiben leicht fallen muss. Oder
ja,
so.
Ja, das ist der Expertenstatus, den wir quasi aufgrund unseres Titels automatisch haben, den wir irgendwie in der Schreibberatung idealerweise wieder loswerden müssen, damit die Beratung möglichst offen ablaufen kann.
Ja.
Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ich finde sogar essentiell wichtig, gerade als die ratgebende Person darauf hinzuweisen, wie schwer das eigene Schreiben sein kann. Und zwar auch wirklich nach Jahren der Erfahrung das eigene Schreiben noch sein kann. Weil das ist, finde ich, gerade weil es halt ja oft so eine Vier-Augen-Situation ist, ist man dann ja damit die einzige Person, die quasi eine echte Erfahrung, also die einen Beweis liefern kann, dass es anderen auch so geht. Weil wenn ich in der Beratung sage, ja, das geht super vielen Leuten so, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wem, weil vertraulich, genauso wie Ihr Gespräch vertraulich ist, sind alle anderen Gespräche vertraulich. Und deshalb kann ich Ihnen kein Beispiel liefern, wem es noch schlecht geht.
Nee,
damit.
Aber du kannst ja sagen, mir fällt schwer, aber damit kommen viele, kannst du auch sagen, das auch.
Aber mir fällt, genau, aber mir fällt schwer, ist, glaube ich, echter. Also wenn man es dann auch nicht nur so sagt, sondern dann auch wirklich ein Beispiel liefern kann, wie es einem schwerfällt, also man das glaubhaft machen kann. Das ist, glaube ich, das wiegt schwerer und lädt mehr dazu ein, das anzunehmen, dass man sagt, das ist normal in einem gewissen, in einer gewissen Weise, als dass man so ein flapsiges, ja, das geht vielen so. Weil ich glaube, das ist super leicht, dass Leute dann denken, ja, das sagt er halt, um mich aufzuheitern oder so. Aber in Wirklichkeit bin ich trotzdem die einzige Person, die genau diese Probleme hat.
Dafür benutze ich manchmal so Storytelling-Elemente quasi, dass ich sage, entweder mir geht es so oder auch, das mache ich total viel, dass ich Geschichten über mich erzähle in Beratungskontexten und dann sage, wie ich das löse oder wie ich das eben nicht löse. Das braucht auch einen Achtungsrahmen, weil ich glaube, dass es Menschen gibt, die brauchen, auch wenn wir uns nicht als Experten nur zeigen wollen, braucht es Menschen, die brauchen für ihre Sicherung und damit sie darüber reden können, auch ein bisschen dieses, okay, die Person hat Lösungsideen für sich selbst. Das heißt, in einer gezielten, auf Social Media nutze ich das ganz oft, dass ich erzähle, wie woran ich struggle, was mir schwerfällt, was und so, um diesen Raum zu öffnen und um mich als Person zu zeigen. Und in manchen Beratungen habe ich schon gespürt, wenn ich jetzt sage, das fällt mir auch schwer, dann verliere ich die hier. Und dann gibt es, dann habe ich schon mal genutzt, ich habe schon mal mit einer Person gearbeitet oder ich habe mal eine Person kennengelernt. Das ist ja auch mal ganz schön für so Storytelling-Elemente, dass du ein bisschen den Kontext veränderst, ne? Dass du zum Beispiel sagst, ich habe eine Freundin, die statt ich hatte eine Klientin, die oder so. Oder genau andersrum, ne?
Genau.
Aber dann kannst du sagen, da war das so und so und das und das und das ist dann passiert. Das war der Entwicklungsrahmen. Sozusagen. Das waren die Lösungsansätze. Das ist übrigens auch was ich nicht nur genuin für die Schreibberatung verwende, das habe ich auch in der Frühförderung ganz oft gesagt. Ich habe mal in einer Familie gearbeitet, die hatten ein ähnliches Thema und die haben das so und so gelöst, statt zu sagen, so könntet ihr das lösen.
Mhm.
Und so, das funktioniert für mich auch in der Schreibberatung durchaus.
Finde ich auch ein gutes Modell, ja. Das, was du eben gesagt hast, ist total wichtig, also in Schreibberatung, also ein Ziel der Schreibberatung von unserer Seite ist es, sich eben gut auf die Person einzustellen, die uns da gegenüber sitzt, weil wie du es gerade selbst sagtest, so bei manchen kann das genau das richtige Vorgehen sein, andere würdest du eventuell damit verlieren, wenn du quasi zu sehr auf die eigenen Schwächen eingehen würdest und so. Also manche Leute wollen dann ja auch einfach irgendwie eine Expertin vor sich sitzen haben und sagen, ja, ich bräuchte jemanden, der besser ist in dem und kompetenter ist und das soll dann gar nicht so groß in Frage gestellt werden. Mal so aus der Sicht der Leute, die eine Schreibberatung nehmen können, weil ich glaube, wir reden hauptsächlich logischerweise wahrscheinlich sehr über die Sicht aus unserer Sicht, so was müssen wir ja machen, worauf müssen wir achten. Ja. Aus der Sicht von Leuten, die in eine Schreibberatung kommen, würde mich so eine Frage interessieren, so inwiefern profitiert man denn konkret von einer Schreibberatung? Also wir haben jetzt immer schon gesagt, wir wollen Kompetenzen steigern. Aber das ist ja sehr, das ist nicht sehr griffig, wenn man.
Nee, es ist voll schwammig.
Ja, genau. Also inwiefern profitiert man denn bestenfalls konkret von einer Schreibberatung, deiner Meinung nach, als ratsuchende Person?
Mhm.
Wird der Text besser?
Das ist so schwierig, weil wird der Text besser? Ich mache kein Korrektorat.
Ja,
und ich
dann könnte man kritisch fragen, okay, was soll's denn dann? Wenn wir nicht mal mehr das garantieren können, was soll's denn dann?
Ich würde sagen, es wird leichter, den Text zu schreiben und zu überarbeiten und so.
Mhm.
Und ich persönlich als Schreibberaterin, das ist eins meiner großen Themen in der Schreibberatung, ich ganz oft gedacht habe, du hast ja mal gesagt, das hier ist auch ein bisschen wie so eine kleine Supervision.
Ja.
Das ist etwas, was mir echt schwerfällt, ist genau das zu sagen, der Text wird besser, weil was sind denn die Qualitätskriterien? Na klar, gibt es dieses von verwende klare Sprache, die Verständlichkeitsmodelle, das Hamburger oder das Heidelberger Verständlichkeitsmodell zu nutzen, wie geht gute Leseführung und so. Das kann ich alles sagen. Doch wer bin ich denn zu sagen, das ist ein guter oder ein schlechter Text?
Ja.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, weil das Thema für mich noch nicht weg ist.
Aha, aha, ja. Ich würde, jetzt wird's schwer. Ich würde fast so weit gehen und sagen, wenn man sich als ratsuchende Person auf eine Schreibberatung einlässt, ist eine sehr hohe Chance, dass der Text tatsächlich besser wird. Wir können es nicht garantieren, aber es ist schon da, weil was man auf jeden Fall kriegt in einer Schreibberatung ist eine ehrlich interessierte Zuhörerin oder ein Zuhörer, der sich auf den Text, den man mitbringt, wenn man denn schon einen mitbringt, einlässt, diesen wirklich interessiert liest. Also ich habe selten das Gefühl in meinen Schreibberatungen und ich kenne auch niemanden aus dem Bereich, die sagen würden, oh Gott, ich muss diesen scheiß Text noch lesen. Also wenn, dann ist es Zeitmangel auf Seiten der ratsuchenden Person, dass man sagt, der ratgebenden Person, dass man sagt, ich muss den jetzt irgendwie noch reinquetschen. Aber ich habe es eigentlich nie so, dass ich uninteressiert die Texte meiner Ratsuchenden lese, sondern so im Sinne von, mich interessiert wirklich, was machen die da? Es sind irgendwelche Themen, mit denen ich mich selbst überhaupt nicht auseinandersetze. Und allein dieses so, man hat eine Person, mit der man über den Text sprechen kann, die gleichzeitig keine Note auf diesen Text gibt, nicht auf diesen Text wartet in irgendeiner Art und Weise, nicht mit irgendwelchen Deadlines verbunden ist, außer man möchte es so, aber mit keiner echten Deadline und man da die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen. Und diese Person ist sehr geschult darin, in der Regel mit ratsuchenden Leuten über ihre Texte zu sprechen. Das ist das, was man eigentlich immer kriegt in einer Schreibberatung, so als Baseline. Und das ist allein was, wenn man sich darauf einlässt, was helfen wird, den Text zu verbessern, weil man ein Leserfeedback bekommt und gleichzeitig erklärt bekommt, wie man mit diesem Feedback umgehen kann. Das ist eigentlich auch immer Teil der Schreibberatung. Und wenn man sich darauf einlassen kann, dann hat man schon mal was.
Im Prinzip finde ich bei diesem Text, über den wir das letzte Mal diskutiert oder nicht diskutiert, gesprochen haben, zu der Blackbox zwischen Feedback und Überarbeitung sozusagen. Ich finde, in diesem Text wird eigentlich etwas dargestellt, was sie jetzt nicht in dem Titel stehen haben, aber in diesem Text, finde ich, zeigen die Autorinnen wunderbar, wie aus meiner Perspektive eine gute Schreibberatung funktioniert.
Mhm.
Nämlich genau das, eine interessierte, lesende Person zu sein, was du sagst. Weil schon mal Interesse ist ja auch, und das ist so, ich habe ja, ne, wir haben ja mal über Scham gesprochen im Schreibprozess, und genauso kann ich ja über Würde im Beratungsprozess sprechen. Und Würde im Beratungsprozess, dazu gehört ja, zu zeigen, ich bin eine interessierte Person an deinem Schreibprozess und an deinem Text.
Ja.
Und an deinen Themen. Ich interessiere mich. Denn das ist Anerkennung. Schutz ist das, was du gesagt hast mit dem, ne, das bleibt hier im Raum und auch so, keine Ahnung, ich lach dich nicht aus, ich nehme dich wahr, ich nehme dich ernst. Das ist zwar irgendwie ein selbstverständlich, kann man wieder sagen, wie das letzte Mal, bestimmte Sachen sind selbstverständlich und dennoch sind sie vielleicht nicht immer selbstverständlich. Auch wenn sie für uns selbstverständlich sind sie nicht für Menschen generell selbstverständlich. Also ich nehme dich wahr und ernst mit deinen Interessen und wie du hier bist, ist auch ein Teil von Schutz. Und ich finde diese Normalisierung über andere Menschen kommen auch mit diesem Thema, kann auch ein Teil zur Zugehörigkeit sein. Zugehörigkeit kann ich aber auch in einem Beratungskontext schaffen, indem ich den Mensch, der da sitzt, als schreibende Person anspreche. Weißt du, damit sage ich ja auch, ey, du bist eine schreibende Person und damit gehörst du zu anderen schreibenden Personen dazu.
Ja.
Also im Uni-Kontext bist du eine studierende Person und du bist, wenn du das, was du vorhin gesagt hast mit dem, erzähl doch mal, wie ist das in deinem Fachkontext, wie ist es in diesem Seminar, wie funktioniert da Zitation? Oder wenn ich Menschen im Unternehmenskontext frage, wie funktioniert es denn üblicherweise bei euch oder so, damit gebe ich ihnen den ExpertInnen-Status.
Mhm.
Und ich glaube, Auftragsklärung trägt ganz viel zu Integrität bei und zu sagen, okay, was sind denn deine Werte? Wie würdest du denn gerne schreiben? Angenommen, es liefe gut. Wie würdest du denn schreiben? Oder wie sähe denn ein guter Text aus? So.
Ja, also totale Zustimmung. Das gehört dazu. Und das ist ja dann so dieses, das ist genau dieses, ich finde das eine gute Erklärung von, inwiefern wir auf Kompetenzen gehen und inwiefern wir Kompetenzen steigern wollen. Wir haben da kein klares Bild. Also in der Regel ist, wir als Beratende in einer Schreibberatung haben kein festes Bild im Kopf, dass wenn jetzt eine ratsuchende Person kommt, wir sagen, okay, wir haben hier so eine Checkliste mit Bullet Points und diese Dinge müssen wir der Person beibringen. Und dann haben wir einen Kompetenzerwerb gefördert, sondern es geht halt um dieses Individuelle, die Person ernst nehmen, ihr Schreiben ernst nehmen, ihre Vorlieben und ihre Strategien ernst nehmen und in diesem Sinne für einen Kompetenzzuwachs sorgen. Also ganz, ganz individualisiert tatsächlich. Das ist, würde ich sagen, auch noch ein großer, also das ist auch so eine, das ist kein genuin eigener Punkt einer Schreibberatung, weil ich glaube, also viele Beratungsangebote gehen auf genau sowas natürlich. Ich würde aber sagen, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zum Beispiel zwischen einem Korrektorat und einer Schreibberatung.
Mhm.
Ein Korrektorat zielt halt eher darauf ab, wie wird ein Text nach geltenden, gängigen Normen verbessert. Zum Beispiel halt nach gängiger Rechtschreibung, nach gängiger Grammatik und nach stilistischen Vorgaben. Und in der Schreibberatung wird wirklich eher geguckt, was für ein Individuum sitzt da eigentlich und wie kann man dieses Individuum weiterbringen. Und das kann ganz unterschiedliche Dinge heißen.
Ich würde sagen, für mich ist ein gutes Ergebnis einer Schreibberatung, wenn die Person, die kommt und eine Schreibberatung wünscht, anschließend das Gefühl hat, dass sie ihre Schreibaufgabe bewältigen kann.
Mhm. Und anschließend, anschließend heißt nicht zwingend nach der ersten Sitzung, ne? Sollte man
noch. Nee, also das wäre für mich ein gutes Ergebnis einer Schreibberatung wäre, wenn die Person das Gefühl hat, sie kann diese Aufgabe bewältigen.
Ja. Und das ist dann aber ebenfalls, also da ist dann die Schreibberatung selbst vielleicht schon ein Prozess. Also, dass dieses Gefühl erst nach mehreren Sitzungen eintritt. So gute Schreibberatung kann Zeit kosten, auf jeden Fall.
Bei manchen Menschen hat es ja auch viele Jahre, oft Jahrzehnte gedauert, dieses Gefühl zu machen, dass sie die Lösung, dass die die Aufgabe nicht meistern können. Dann kann ich auch nicht erwarten, dass das in einer Stunde wieder weggeht.
Ja.
Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt. Aber,
ja, total,
weißt du,
total.
Wenn ich 30 Jahre daran arbeite, dass ich ein schlechtes Selbstwertgefühl habe, ist es
Ja, auf jeden Fall.
Oder wenn ich 13 Jahre Schulzeit blödes Feedback irgendwie schreiben kann ich nicht, was weiß ich, blöde LRS-Erfahrung gemacht oder also eine blöde Erfahrung durch LRS oder mit LRS oder durch die Lehrkräfte dadurch und so, ich kann ja nicht zaubern.
Ja, das stimmt. Mal blöd gefragt, heißt das, wenn eine Person maximal eine Stunde Zeit hätte für eine Schreibberatung, also wirklich sagt, okay, Abgabe von was auch immer ist nächste Woche, bringt das gar nichts? Also kann die sich eine Schreibberatung eigentlich sparen? Okay, warum? Was kann Schreibberatung in so einem Fall leisten, wenn wir jetzt mal weggehen von langwieriger Prozess und individuell schauen und so?
Haben wir schon mal gesagt, den Fall, es gibt schreibberatende Personen, von denen ich weiß, die solche Sachen nicht annehmen würden als Beratungskontext. Und das, finde ich übrigens, macht auch gute das macht dann auch eine gute schreibberatende Person aus, wenn sie sagt, erzähl mir deinen Fall, bitte wende dich mit deinem Fall an jemand anders, weil das ist nicht das, wie ich arbeite. Das ist für mich eine hohe Beratungskompetenz, zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich persönlich arbeite mit sowas, mit solchen Fällen. Und ich arbeite dann sehr, sehr prozessorientiert tatsächlich. Und zwar mit Zeitmanagement-Tools.
Okay,
also,
ja.
Also ich gucke dann konkret, okay, was musst du noch machen? Wie viel Zeit hast du tatsächlich zur Verfügung? Wie schaffst du das zu nutzen? Und auch auf sowas wie, ich hatte mal einen Beratungsprozess, was tatsächlich wirklich eine längere Arbeit und eine sehr kurze Zeitspanne noch übrig war. Und dann haben wir geguckt, was ist tatsächlich deine zur Verfügung stehende Zeit, ne? Wo musst du irgendwie noch arbeiten, wo sind noch fixe Termine, dass wir wirklich einen Wochenplan aufgestellt haben. Sagen, okay, das ist deine Schreibzeit. Was machst du, wenn du dazu müde bist, weil du vorher schon 8 Stunden gearbeitet hast? Wie schaffst du das dann, dich trotzdem daran zu setzen? Welche konkreten Lösungen hast du, was könnte funktionieren?
Ja.
Und was machst du, wenn es nicht funktioniert? Bisschen so wie Whoop, ne? Dieses, was ist das, was du erreichen möchtest, dein Ziel? Und was sind die Hindernisse? Und wie kannst du, was ist der Plan, um das jetzt umzusetzen? Also wirklich einen konkreten, ich habe zum Beispiel schon mal mit einem konkreten Wochenplan gearbeitet damit.
Ja, Menschen. Ja, ja, okay. Sowas kann es zum Beispiel sein. Ich würde auch sagen, so in einer guten Schreibberatung, also genau, wie du sagtest, es kann Schreibberatungen geben, die sagen, ich kann jetzt leider nichts mehr für sie tun, weil so kurzfristige Textkorrektur mache ich nicht, das passt einfach nicht. Aber wenn man dann in der Schreibberatung angenommen wird, dann sind das in der Regel auch Leute, die halt schon angemessen auf die noch zur Verfügung stehende Zeit, die ihr habt, reagieren können. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, irgendwie, ich habe in 3 Tagen eine Abgabe, aber irgendwie ist der Text doch nicht rund, aber die Person hat den Text immerhin schon, dann ist es das, was ich eben schon meinte, Leseeindruck. Aber dann ist mein Leseeindruck, also dann gebe ich den auch nicht wieder in dem Sinne, dass ich sage, da müsstest du jetzt aber inhaltlich noch mal ganz grundlegend ran, weil das hilft der Person ja in dem Moment nicht. Also außer es ist komplett desaströs, dann wäre wirklich so dann würde ich die Person auch vorwarnen und halt wirklich sagen, überleg dir mal, ob du das wirklich abgeben musst, so, weil es könnte problematisch werden. Aber wenn ich sehe, okay, das passt schon so halbwegs, dann würde ich halt auch versuchen, einen Leseeindruck angemessen auf die Zeit, die die Person noch hat, zu geben. Und dass ich dann wirklich sagen würde, okay, gucken wir mal, du hast noch 3 Tage, dann genau wie du idealerweise kurzen Zeitrahmen abstecken. Was kann die Person noch machen in dieser Zeit? Wie viel Zeit hat sie noch, um daran zu arbeiten? Und dann zu gucken, okay, so, fangen wir mal an, Higher-Order-Konzern, generelle Gliederung und dann, dass ich dann sagen würde, meiner Meinung nach könnte der Text am ehesten verbessert werden, wenn du noch mal ein paar deiner Argumente umstellst, weil dann könnte ich dem Text besser folgen. Und dann gehe ich halt eben nicht auf so eine Later-Order-Concern-Ebene ein und sage, hey, du hast aber hier irgendwie lange Schachtelsätze. Das kann man dann als zweites oder so machen, wenn ich merke, okay, das mit dem Gliederung-Ding haben wir schnell genug besprochen und ich habe das Gefühl, die Person sagt mir selbst irgendwie, ja, das kriege ich in einem Tag überarbeitet. Dann kann man weitergehen und sagen, okay, nächster Punkt wäre Schachtelsätze. Vielleicht kriegst du die ja noch ein bisschen rausgearbeitet, aber halt eben nicht mehr alles. Also so gute Schreibberatung hilft einem auch, den Text wirklich konkret ein bisschen besser zu machen, ohne den Anspruch zu haben, dass man sagt, man geht da jetzt mit einem perfekten Text raus. Mhm. So, das muss es nicht sein. Also, weil das habe ich nämlich auch schon. Ich höre super oft von Leuten, dass sie sagen, ah, das lohnt sich jetzt nicht mehr. So im Sinne von, ich habe zu spät von der Schreibberatung erfahren, ich bin schon kurz vor der Abgabe, ich bin kurz vor einer Deadline, ich bin schon mitten im Schreibprozess. Es gibt also viele Gründe, wo die Leute sagen so, ah, da hätte ich ja viel früher hingehen müssen, viel früher anfangen müssen. Und das ist wirklich selten der Fall.
Ja, wenn du heute abgeben musst, vielleicht schon.
Selbst da, wir haben eine offene Sprechstunde. Stimmt. Wir haben viermal die Woche in der Bibliothek eine offene Sprechstunde. Und in diese offene Sprechstunde kommen immer mal wieder Leute mit Papern irgendeiner Art, die wirklich halt sagen, ey, ich muss das Ding morgen oder übermorgen abgeben. Ich sitze hier gerade noch dran. Und selbst dann können unsere Leute weiterhelfen, weil man dann, also vielleicht nicht mehr viel, aber so eine kleine Verbesserung, dass sich das durchlesen und sagen, hey, der Punkt hier leuchtet mir nicht ein. Also, dass man dann quasi vielleicht so konkret an einem Argument, an einem Absatz, an einem Zitat arbeitet. Und das verbessert den Text ja auch schon so ein bisschen. Sowas, also eine Schreibberatung kann auch eine Ad-Hoc-Hilfe sein. Es muss nicht immer der ganz große Wurf sein mit, wir verbessern jetzt den Prozess und wir machen dich zu einem besseren Schreibenden. Es kann manchmal auch sein, ey, wir gucken jetzt mal ganz konkret, wie du diesen Text besser machen kannst. Aber eben seltenst in der Form von, wir schreiben dir vor, wie du den zu verbessern hast, sondern es wird ein Gespräch geführt und idealerweise bekommst du selbst eine Idee, wie dieser Text verbessert werden kann, an ein, zwei Stellschrauben. Mhm. Also, das finde ich immer nochmal wichtig so zu betonen, weil ich glaube, wir gehen hier in diesem Podcast sehr, sehr viel auf die Prozesshaftigkeit und auf so dieses Bigger Picture und Long-Term Plans und all das ein. Und manchmal muss man einer Person auch einfach nur sagen, ey, guck dir doch noch mal die Länge deiner Sätze an und alles, was mehr als 5 Zeilen sind, guckst du noch mal drüber, ob da nicht irgendwie
mehr als 5 Zeilen. Oh, das würde ich schon reduzieren.
Ja, war jetzt extra überspitzt ausgedrückt, aber so ganz simpel einfach zu sagen so, und dann guckst du mal, ob da nicht zwischendrin irgendwie ein Komma durch einen Punkt ersetzt werden kann.
Ja. Also wie dicht steht auch Hilfsverb mit Hauptverb zusammen?
Ne? So Sachen.
Dieses höchstens 6 Worte im Deutschen dazwischen, genau.
Genau, Satzklammern beachten, sowas. Darf da auch irgendwo mal ein aktives Verb auftauchen? So Dinge. Mhm. Ja, manchmal ist es auch einfach das. Weil das können genau. Wir in der Schreibberatung entscheiden. Wenn wir sagen, hey, das ist das, was den Text jetzt tendenziell unserer Meinung nach am ehesten verbessern würde, dann sind wir als SchreibberaterInnen in der Lage, das Gespräch genau dorthin zu lenken, ohne zu sagen, mach das und mit Rotstift anzustreichen.
Das wäre für mich auch Auftragsklärung, also zu gucken, wo möchte diese Person, was will die Person, ja? Was will die Person, wie viel Zeit hat sie, wie oft will sie kommen? Also wenn mich Leute fragen, dazu hat übrigens Barbara Lux auch einen Artikel auf LinkedIn geteilt vor einiger Zeit, so auch dieses, wie lang müssen Schreibberatungen sein, wie oft muss ich zu dir kommen, um das zu... Das hängt total davon ab, wie viel Zeit du zur Verfügung hast zum Beispiel auch. Oder manchmal bei freiberuflichen Schreibberatern auch, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Lass uns auch mal darüber reden, so. Mhm. Und dann zu gucken, okay, ja, wenn du einmal kommen willst, dann kann ich einmal dir helfen, ja. Und dann ist die Frage durchaus auch, was ist dein Anliegen? Ich kann dir sagen, was, wie gesagt, es gibt ja so irgendwie verschiedene Verständlichkeitsmodelle. Das, ja, da können wir drüber reden.
Ja. Mhm.
Deswegen ist für mich bei Schreibberatung, genauso wie bei jeder anderen Beratung, ein wichtiges Merkmal und ein Qualitätskriterium, finde ich auch bei Beratung, eine vernünftige Auftragsklärung.
Ja, definitiv.
Das irritiert übrigens Ratsuchen auch immer wieder. Wenn du immer wieder sagst, okay, wo möchtest du hin? Und ich sage das ja manchmal, wiederhole ich Auftragsklärung auch in der einen Beratungsstunde sozusagen, immer wieder zu fragen, was ist dein Ziel für heute? Wenn das gut läuft, was ist der Ausgang? So. Und dann zu sagen, okay, du hattest am Anfang zum Beispiel gesagt, dein Ausgang ist, du möchtest über die darüber reden, wie dieser Text verständlicher werden kann. Und dann sagen, okay, pass auf, ich kann jetzt in diese Richtung gehen, ich kann dir erklären, wie verständliche Texte funktionieren.
Ja.
Grundsätzlich, ich kann mit dir konkret auf den Text gucken oder ich kann, was weiß ich, bla 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 machen, ne? Was glaubst du, was ist für dich der beste Weg? Und dann mache es, sage ich manchmal, okay, wenn wir diesen Weg gehen, dann würde für mich das und das dazu gehören. Und wenn das, dann wäre das der Weg. Was denkst du? Was ist dein Weg? Also ich gebe relativ viel aus der Hand und sage, das kann ich dir anbieten. Was willst du annehmen?
Genau. Und gleichzeitig sind gute Schreibberater, aber gerade wenn Personen sowas so zum ersten Mal vorbeikommen, in der Regel aber auch ganz gut darin, das Gespräch dann doch zu leiten. Also gerade wenn die Person selbst kenntlich macht, dass sie eigentlich gar keinen so richtigen Plan hat, was idealerweise als erstes besprochen werden sollte.
Na, wer fragt, führt, ne?
So, genau. Aber so, also ich habe auch schon, das ist aber auch vielleicht wieder so diese Frage nach Non-Direktivität und Direktivität. Ich habe manchmal auch Beratungen, wo ich einfach merke, die Person, die mir gegenüber sitzt, hat keine Vorstellung davon und ist eventuell auch von der Situation verschüchtert, weil eben genau dann irgendwie wieder dieses Experte auf der einen Seite, ratsuchende Person auf der anderen, in der ich dann tatsächlich am Anfang schon irgendwie erstmal von meiner Seite aus Optionen eröffne und manchmal sogar halt so, ja, keine Ahnung, auch auf Textbasis entscheide, wenn dann einer vorliegt oder so ein bisschen danach gehe mit, hey, so Sachen, die oft am Anfang besprochen werden. So, manchmal muss das Gespräch auch ein bisschen mehr geleitet werden. Aber ja, generell gehört in einer Schreibberatung, da haben wir ja beim letzten Mal gesagt, das mit dem so Stille in der Beratung aushalten. Das war letzte Session erst, ne? Ja, genau. Ja. Also so in einer guten Schreibberatung gehört es dazu, dass man, dass ihr als Ratsuchende tatsächlich auch Raum zum Denken bekommt. So. Und das ist ja auch was anderes. So, das ist so, wenn ihr, keine Ahnung, halt ein Feedback mit eurer Professorin oder mit eurem Chef oder sonst was habt bezüglich eures Textes, man dann das Gefühl hat, okay, da müsst ihr irgendwie super vorbereitet sein und müsst auf alles eine gute Antwort haben. Das müsst ihr in der Schreibberatung in der Regel nicht. Das ist völlig okay.
Und gleichzeitig, und das finde ich wirklich, auch wenn mich Leute fragen, was ist Schreibberatung und warum sollten Menschen das kaufen oder buchen oder kommen, ist ja auch dieses, wir sind nicht die Experten für jede Textart. Also, ne, wie du an der Uni sagst, du kannst einfach nicht der Experte sein für jede Zitationskonvention, die es so an dieser Uni gibt oder überhaupt im Wissenschaftskontext. Ich kann nicht die Expertin sein für jede Textart, mit der Menschen kommen. Und das muss ich auch nicht.
Ja.
Ich kann trotzdem helfen. Kann auch ein Ziel aus meiner Perspektive könnte ja auch sein, dass die Menschen dann wissen, also, genau, ich habe ja am Anfang gesagt, sie wissen, wie sie die Aufgabe bewältigen. Und das kann ja auch sein, okay, da und da muss ich mich nochmal informieren. Da könnte ich nochmal nachhaken. Das könnte die Quelle sein, die ich als nächstes angehe, zu gucken. Okay. Dann, ja. Das ist Schreibberatung.
Ja, ich hoffe, wir haben es geschafft.
Kurz gesagt.
Ja, na, sehr, sehr kurz gesagt. Das kann man so auf jede x-beliebige Website einer Institution stellen, die Schreibberatung anbietet. Damit ist alles geklärt. Ich hoffe, wir haben es geschafft, das mal vielleicht irgendwie, ja, mal ein bisschen grundsätzlicher zu beschreiben und vielleicht auch ein bisschen so aus der Sicht von, was bringt euch das eigentlich und nicht nur, was bringt uns das als Experten, weil genau, Bert hat es ja zwischendrin schon gesagt, wir nutzen das hier selbst als so ein bisschen unsere Supervisionsstunde und dadurch hat es natürlich oft die Sicht der beratenden Person und heute haben wir es hoffentlich geschafft, auch mal ein bisschen stärker aus der Sicht der ratsuchenden Person und aus deren Brille zu beschreiben. Wenn ihr das als ratsuchende Person anders seht, dann ergänzt es gerne in den Kommentaren oder meldet euch, wenn ihr sagt, ich habe schon mal Schreibberatung gemacht und ihr habt einen wichtigen Punkt vergessen, mir hat das besonders gut geholfen oder das hat für mich gar nicht funktioniert, dann lasst sehr gerne mal von euch hören, weil das ist natürlich was wir jetzt irgendwie mit jahrelanger Erfahrung auch immer mehr verlernen, nämlich wie sich die ratsuchende Person tatsächlich fühlt, wenn sie in unsere Beratung kommt. Da können wir noch so viel reflektieren und supervidieren, aber irgendwann verliert man einfach das Gefühl dafür.
Ja. Schreibt uns. Okay, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Meldet euch, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr wollt, dass entweder wir sprechen oder ihr mit uns sprecht. Wir freuen uns darüber und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.